Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. So behauptete das zumindest Udo Jürgens. Für viele Menschen fängt das Leben tatsächlich erst im hohen Alter an. Wenn die Großeltern wieder zur Uni gehen, eine Weltreise machen oder ganz neu in einen Beruf einsteigen, dann ist das heutzutage ganz normal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute dreht sich alles um das Alter. Mein Name ist Raffaela Kurt. Wir werden alle immer älter. Bereits in ihren Mitzwanzigern beklagen sich so manche Studenten über allerlei Beschwerden und Hürden im Leben. Doch das ist erst der Anfang. Das Leben ist noch lange nicht vorbei. Das beweisen immer mehr Senioren, indem sie sich entscheiden, zurück an die Universität zu gehen oder sich allgemein weiterzubilden. Dorina Blau hat sich damit in ihrer Bachelorarbeit auseinandergesetzt und stellt uns in dem folgenden Beitrag den ältesten Studenten der Universität Tübingen vor. Ende einer Vorlesung in der Universität Tübingen. Zwischen den vielen 100 Studenten sitzt ein Mann, der besonders hervorsticht. Sein weißes Haar hat er gepflegt beiseite gekämmt und trägt ein schickes Sakko. Die schwarze Aktentasche liegt vor ihm auf dem Tisch. Es ist der 89-jährige Eugen Knebel. Er hat sich nicht verirrt, nein, Eugen Knebel ist Student. Und zwar der älteste der Eberhard-Karls-Universität. Für den gelernten Handwerker war schon Jahre vor seinem Ruhestand klar, dass er sich im Alter weiterbilden möchte.
Es hat mich gewurmt, dass ich eben in jungen Jahren das versäumt habe. Und ich habe sehr viel gearbeitet, dass ich gar nicht zum Denken kam. Und als ich mit 75 aufhörte, beruflich zu arbeiten, habe ich Zeit gehabt, über mich nachzudenken. Und da habe ich mir gesagt, du fängst nochmal an ein Studium, und habe das erste Semester als Gaststudent hier verbracht. Ich bin dann in die Vorlesung von Professor Heidelberger geraten. Und der hat mich so begeistert, dass ich mich eingeschrieben habe.
Mittlerweile haben sich einige Universitäten mit der steigenden Anzahl älterer Studierender auseinandergesetzt. In Baden-Württemberg gibt es neben einem festen Studium auch die Möglichkeit, als Gasthörer an den Vorlesungen teilzunehmen. Einige wenige Hochschulen, wie die PH Schwäbisch Gmünd, haben ein spezielles Seniorenstudium mit angepassten Angeboten entwickelt. Die SPD-Landtagsabgeordnete Rita Haller-Heidt erklärt, wie dabei der Südwesten im Vergleich zu anderen Bundesländern dasteht.
Das Land ist gut aufgestellt. Wir sind, soweit ich informiert bin, an dritter Stelle von allen Bundesländern. Es gibt bei uns sehr viele Seniorinnen und Senioren, die noch mal studieren oder einen Gasthörerstatus haben. Aber es ist offensichtlich von Universität zu Universität unterschiedlich.
Die Beliebtheit einer Universität hat aus Sicht von Frau Haller-Heidt viel mit ihrer Lage zu tun.
Wir in Tübingen zum Beispiel stehen nicht so gut da wie in Freiburg. Das hängt damit zusammen, dass in Freiburg die Uni mitten in der Stadt ist. Und da geht man dann halt auch mal leichter geschwind in eine Vorlesung. In Tübingen fährt man nicht so schnell auf die Morgenstelle zu einer Vorlesung. Aber insgesamt, wenn man alle Universitäten zusammenzählt, dann steht Baden-Württemberg ausgesprochen gut da.
Handlungsbedarf sieht sie aber dennoch.
Das Land kann noch mal die Informationen ausweiten, dass es die Möglichkeit gibt. Ich habe das Gefühl, es sind nicht alle Seniorinnen und Senioren darüber wirklich informiert. Zum Beispiel auch, dass man einen Gasthörerstatus bekommen kann, ohne dass man Abitur hat.
2014 schrieben sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes 269 Menschen an baden-württembergischen Universitäten fest ein, die 60 Jahre und älter waren. 2727 Senioren registrierten sich im Wintersemester als Gasthörer. Beispiel dafür ist das Studium Generale in Tübingen. Interessierte können sich hier ohne Anmeldung in Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen setzen. Einer von ihnen ist der studierte Nachrichtentechniker Thomas Sturm. Er hat sich nach seiner Rente mit 63 bewusst für diesen Weg entschieden.
Also ich kann mir genau das aussuchen, was mir Spaß macht. Ich muss ja nicht jetzt irgendeinen Studiengang zu Ende bringen, sondern kann sagen, das Thema interessiert mich, jenes Thema interessiert mich. Und kann da sehr gezielt halt eben mir die Vorlesungen raussuchen, die mir Spaß machen. Das sind 2 Tage in der Woche, an denen ich hier bin. Das sind 2 Vorlesungen, die ich belegt habe. Ist also nicht unheimlich viel. Aber ich brauche halt immer noch Zeit für meine Enkelkinder. Und die möchte ich halt eben auch nicht vernachlässigen. Ich fahre hierher, setze mich in die Vorlesung, genieße das und fahre wieder heim und denke dann darüber nach, über das, was ich gehört habe.
Für sich selbst sieht Thomas Sturm im Gasthörerstudium klare Vorteile.
Es ist einfach die Freiheit. Einfach kein Zwang, kein Druck dahinter, kein Muss. Ich kann, ich darf, ich muss aber nicht unbedingt. Und das ist einfach schön. Man kann es genießen. Man bleibt beweglich. Also ich freue mich immer wieder, was Neues zu lernen. Und dadurch, dass ich halt eben auch andere Themen wähle, ist es halt eben auch Vielfalt. Und das macht halt eben das Leben spannend.
Im Gegensatz zu Thomas Sturm ist Eugen Knebel nun seit einigen Jahren fest an der Universität eingeschrieben. Bereut hat der Vater von 3 Kindern diesen Schritt aber nie.
Bereits im 13. Semester. Man kann sagen, ewiger Student. Wenn man ein Leben lang viel arbeitet, dann kann man ohne einer sinnvollen Beschäftigung gar nicht leben. Da ich mit 75 keine Aussicht hatte, noch einen Beruf irgendwo anzufangen, habe ich mir gesagt, dann bildest du dich weiter. Ich brauche einen regelmäßigen Tagelauf.
Die Psychologin Claudia Braun arbeitet in der Altenberatung Tübingen und sieht ebenfalls viele Vorteile des späten Studiums.
Es gibt ganz klaren Zusammenhang zwischen geistiger Leistungsfähigkeit und Lebenszufriedenheit. Das wurde jetzt ganz aktuell in einer Studie von der Humboldt-Universität nachgewiesen. Das heißt, wer aus einer positiven Motivation, aus Neugier oder aus Interesse raus studiert und sich am Wissenszuwachs freut, ist, denke ich, bestimmt zufriedener als ein Mensch, der nur daheim sitzt, aus dem Fenster guckt, sich vielleicht über die Nachbarn aufregt, der kein Hobby hat, keine Interessen, keine sozialen Kontakte. Und positiv ist auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit jüngeren Menschen.
Sie unterscheidet zwischen kognitiven und körperlichen Aspekten.
Wenn man jetzt eher diesen kognitiven Bereich anguckt, dann ist es natürlich so, dass lebenslanges Lernen Gehirn und Geist beweglich und flexibel hält und Lernen ja auch nie aufhört. Es stand letzte Woche auch im Schwäbischen Tagblatt, dass frühzeitiger demenzieller Abbau sogar verzögert werden kann. Genauso wichtig ist natürlich aber der Teil mit körperlicher Fitness. Das gehört zusammen und wie immer und überall ist ein gesunder Mix wichtig.
Wieso sich Senioren entscheiden, nach jahrzehntelanger Arbeit noch einmal zu studieren, erklärt sich die Psychologin wie folgt.
Bei älteren Menschen ist es zum einen mal so dieser lebenslange Wunsch zu studieren, der sich manchmal einfach aufgrund anderer Verpflichtungen im früheren Leben nicht umsetzen ließ. Oft war es ja auch so, dass ein Beruf ergriffen werden musste aus finanzieller Not oder auch zum Beispiel die Nachkriegsgeneration, weil man es sich einfach auch nicht leisten konnte zu studieren. Und dann ist es jetzt eigentlich was ganz Wichtiges, was im Leben noch offen ist, abschließen zu können.
Trotz der vielen positiven Aspekte sieht die 54-Jährige dennoch Nachteile.
Studieren kann aber auch Stress bedeuten und es ist auch so natürlich, dass das Lernen mit zunehmenden Jahren sich ändert. Also das Auswendiglernen fällt schwerer. Das Abrufen und Merken von Gedächtnisinhalten fällt schwerer. Und dies zu erkennen, ist für einen Mensch ja auch nicht unbedingt einfach.
Auch Eugen Knebel hatte zu Beginn seines Studiums mit Schwierigkeiten zu kämpfen.
Meine erste Vorlesung, ich habe die 1,5 Stunden zugehört und als ich rausging, wusste ich nicht, was vorne und was hinten ist. Ich habe mich erstmal auf die Bank gesetzt und nachgedacht, wenn das so weitergeht, hat es ja gar keinen Zweck. Ich will damit sagen, dass man mit 75 oder mit 80 Jahren, mit 80 war ich gewesen, da hat sie doch schon viel zurückgebildet, sodass es gar nicht so einfach ist, ein anspruchsvolles Studium nochmal anzufangen.
Erst mit der Zeit gewöhnte sich der Rentner, der zuvor noch nie studiert hatte, an die neue Situation.
Im Laufe des Sommersemesters kam es langsam, dass ich mir die Tatsachen merken konnte und die Folgerungen daraus ziehen. Heute kann ich mit dem Jugendlichen mithalten wieder.
Im Alltag stellen sich ihm nichtsdestotrotz immer wieder kleine Hindernisse in den Weg.
Die Probleme mit dem Computer sind jetzt entstanden, nachdem mein Augenlicht sich laufend verschlechtert hat. Ich kann also die kleinen Buchstaben nicht lesen. Ich muss alles über die Bildschirmlupe laufen lassen. Ich kann keine Bücher lesen. Ich muss die über die Lesemaschine laufen lassen. Das nimmt mir sehr viel Zeit. Ich brauche mindestens das 10-fache an Zeit, um einen Text zu lesen, zu begreifen.
Für viele ist es undenkbar, noch einmal an die Universität zu gehen nach der Rente. Doch wie wir hören, steigt die Zahl stetig an und die Studenten können sich wohl auch in Zukunft über Kommilitonen Ü60 freuen. Gleich hören wir noch mehr von Dorina Blau und ihrem Beitrag zum Lernen für Geist und Seele. Nun wollen wir erst einmal den Beatles zuhören, mit dem Song passend zum Thema When I'm 64.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Sweater by the fireside, Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrim. Drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Auch Eugen Knebel entschied sich noch in hohem Alter für das Studium. Natürlich hat er es schwerer als seine jungen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das Gedächtnis braucht ein bisschen länger, um wieder auf Touren zu kommen. Die Augen erschweren einem das Lesen deutlich und man ist generell einfach etwas langsamer, da der Körper und der Geist schon so lange fleißig sind. Und trotzdem lässt sich Eugen Knebel nicht von seinem Weg abbringen. Vielleicht ist der älteste Student Tübingens ja auch der fleißigste Student Tübingens. Wie der Senior bei seinen jungen Mitstudenten ankommt, verrät uns Dorina Blau im zweiten Teil ihres Beitrags über das Leben als Student im Rentenalter.
Bei den Studenten im Prechtbau kommt die Zielstrebigkeit des 89-Jährigen gut an.
Also ich finde es echt bewundernswert, wenn man in so hohem Alter noch studiert und vor allem, dass er nicht aufgibt, auch wenn ihm so viele Dinge im Alltag eigentlich das Lernen schwer machen. Also ich finde echt, da könnten sich einige eine Scheibe von abschneiden.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch.
Professor Dr. Bernhard Schmidt-Hertha ist Erziehungswissenschaftler an der Universität Tübingen und Spezialist für Älterenbildung. Er erklärt, wieso ältere Menschen anders lernen als jüngere.
Wir wissen ja aus der Altersforschung, aus der Gerontologie, dass es gewisse Veränderungen gibt in der Art, wie Menschen lernen und wie in den kognitiven Funktionen von Menschen, wenn sie älter werden. Menschen haben gewisse Reduzierungen im Bereich der sogenannten fluiden Intelligenz, das heißt in der Geschwindigkeit, mit der ich neue Informationen verarbeite und abspeichere.
Für Schmidt-Hertha hat Lernen viel mit Gewohnheit zu tun.
Menschen, die zum Studieren an eine Universität kommen, sind in der Regel ja bildungsaktiv gewesen seit ihres Lebens, sind bildungsgewöhnt. Und von daher kann man nicht davon ausgehen, dass sie in irgendeiner Art und Weise mehr Probleme haben als junge Menschen. Was wir wissen grundsätzlich ist, dass Ältere sich manchmal etwas härter tun, wenn es darum geht, sich Inhalte anzueignen, die ihnen völlig fremd sind und sie kein Vorwissen haben, auf das sie Bezug nehmen können. Während in anderen Bereichen, in denen Ältere viel Vorwissen haben, da sind sie oftmals Jüngeren überlegen und tun sich vielleicht sogar leichter, Dinge zu lernen.
Der Experte findet es aus unterschiedlichen Perspektiven sinnvoll, dass Senioren an Universitäten aktiv werden.
Aus einer wissenschaftlichen Perspektive würde ich sagen, ja, ich finde es sinnvoll, weil wir wissen, dass Bildung dazu beiträgt, dass wir gesund bleiben, dazu beiträgt, dass Menschen sich aktiv in die Gesellschaft einbringen. Aus der individuellen Perspektive finde ich es auch sinnvoll, weil es die Möglichkeit gibt, im Alter noch wieder Neues zu entdecken, neue Erkenntnishorizonte zu entdecken.
Aus Sicht der Institutionen mache das späte Studium unter bestimmten Voraussetzungen Sinn.
Also aus Sicht der Universitäten finde ich es dann sinnvoll, wenn es gelingt, diese Älteren auch in den normalen, Anführungszeichen, Universitätsbetrieb einzubeziehen. Zum Beispiel im Bereich forschendes Lernen, wo diese Älteren auch in Forschungsprojekte, in kleinere Forschungsprojekte einbezogen werden. Dann kann es auch für Institutionen ein echter Gewinn sein.
Neben einem späten Studium gibt es für Rentner noch viele andere Möglichkeiten, sich weiterzubilden und aktiv zu bleiben. Im Loretto-Areal befindet sich die Volkshochschule Tübingen. Ihre Leiterin Susanne Weiser ist überzeugt davon, dass die VHS besonders für ältere Menschen eine gute Möglichkeit ist, in den verschiedensten Bereichen neue Dinge zu lernen und alte zu festigen.
Die Volkshochschule Tübingen unterstützt die Strategie des aktiven Alters, weil wir denken, dass Lernen und Bildung ein wesentlicher Bestandteil von Lebensqualität ist. Wir sind sehr gut vernetzt und das wiederum macht uns auch zu einer guten Partnerin als Volkshochschule für Menschen, die im Alter lernen.
Dass die Angebote der VHS gerne von Senioren genutzt werden, zeigt eine Statistik, die jedes Jahr erhoben wird.
Insgesamt bei Kursen, bei denen man sich anmelden muss und die Leute uns auch ihr Alter verraten haben, ist es so, dass wir Männer über 65 haben 446 und Frauen über 65 1507. Generell spiegelt sich wieder, Volkshochschule ist überwiegend weiblich. 2/3 unserer Teilnehmer sind Teilnehmerinnen.
Dass die Teilnehmer im fortgeschrittenen Alter von ihrer Lebenserfahrung abgeben, ist für die Volkshochschule von besonderem Wert.
Wenn jemand sein ganzes Leben Ingenieur war, mit über 65 in Rente gegangen, gut Ahnung von EDV hat, der kann in einem EDV-Kurs, wo er einfach nur was auffrischen will, auch durchaus Erfahrungen weitergeben und dann auch dem Kursleitenden unter Umständen zur Seite springen und rumgehen oder auch mal ein technisches Gerät erklären, wenn die Leute ihn in der Pause fragen. Und sowas, das sind natürlich ganz wertvolle Erfahrungen, wovon wir auch sehr profitieren.
Neben der Volkshochschule bietet auch die Hirsch-Begegnungsstätte für Ältere ein buntes Programm zur Bildung, Weiterbildung oder aber auch als Treffpunkt zum gemeinsamen Reden. Die Vorsitzende Gabriele Merkle weiß, was die Menschen immer wieder in das Haus in der Tübinger Altstadt führt.
Der Hirsch wird überwiegend von Menschen in der nachberuflichen Phase besucht. Neben den regelmäßigen Vorträgen haben wir eine ganze Palette an Gruppen und Kursen. Viele suchen sich einfach den Hirsch aus, weil hier eben auch schwierige Sachverhalte, sei es jetzt im medizinischen Bereich, in verständlicher Sprache dargeboten werden.
Das Zusammenkommen im Hirsch wirkt vor allem dem Faktor Einsamkeit entgegen, der ältere Menschen immer häufiger betrifft. Laut der Pharmazeutischen Zeitung berichten je nach Studie etwa 7-30% der Senioren in Deutschland über ausgeprägte Einsamkeitsgefühle.
Um gesund älter zu werden, ist, glaube ich, schon wichtig, dass man immer wieder unter Menschen ist. Den ganzen Tag das Radio laufen zu haben oder den Fernseher ist ja eine Möglichkeit, einfach noch andere Stimmen zu haben. Aber so der persönliche Kontakt, das ist so ganz wichtig.
In den anderen Institutionen sieht Gabriele Merkle keine Konkurrenz. Im Gegenteil.
Der Hirsch ist ja nur eine Weiterbildungsmöglichkeit in Tübingen. Neben der Volkshochschule und der Familienbildungsstätte gibt es ja immer im Semester auch das Studium Generale. Also ich habe das schon gemerkt, dass manche sagen, ach, da war ich im Studium Generale und das ergänzt sich jetzt mit dem, was es hier gibt. Oder sie diskutieren das dann hier weiter. Und da befruchten wir uns gegenseitig.
Ob das Studium nach der Rente für jeden etwas ist, sieht Frau Merkle gespalten.
Ich kenne einige, die tatsächlich über 65, auch über 70, sich nochmal ganz intensiv mit dem Studium an der Uni auseinandersetzen. Ob das sinnvoll ist, ich denke, das hängt, glaube ich, ganz von der persönlichen Einstellung ab. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der nie hat studieren können, weil er vielleicht kein Abitur hatte oder dürfen, weil das Geld nicht vorhanden war und jetzt endlich im Alter die Chance ergreift.
Eugen Knebel hat sich für den Weg des Studiums entschieden und fühlt sich im Brechtbau mittlerweile pudelwohl. Er konnte und kann aus dem Studium sehr viel Positives ziehen und fühlt sich auch in seinem hohen Alter noch geistig fit.
Ich jedenfalls habe viel durch das Studium für mich gewonnen. Ich kann mir alles besser merken. Ich bin aufgeschlossener. Ich bin gelassener geworden. Ich sehe die Zukunft optimistisch.
Im Sommer möchte der 89-Jährige seine Bachelorarbeit schreiben. Doch zur Ruhe setzen will er sich noch lange nicht.
Ich wollte mit 90 noch den Doktor machen, aber das schaffe ich nicht mehr. Es kommt darauf an, wenn die Bachelorarbeit gut ausfällt, also die Benotung, und ich einen Professor finde, der sagt, mach's, dann mache ich's. Wenn er aber sagt, nicht wahr, hat keinen Zweck, du bist nicht geeignet dafür, dann lasse ich's sein. Was ich nicht ändern kann, muss ich hinnehmen. Was ich natürlich ändern kann, da muss ich zupacken.
Dorina Blau für Radio Mikro Europa über Eugen Knebel, den ältesten Studenten Tübingens. Und alles hier auf der Wüstenwelle. Unser zweiter Song heute handelt vom Erwachsenwerden, vom Zusammenleben von Alt und Jung, von verschiedenen Generationen. Und wie wir heute hören, unterscheiden sich die Generationen heutzutage gar nicht so sehr, wie wir alle denken. Hier ist Cat Stevens mit Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go. I have to go. Whoa, whoa. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me,
I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside, it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Es heißt ja, man lerne am meisten von den Älteren unserer Mitmenschen. Der berühmte Dokumentarfilmer Georg Troller war im Sommer 2015 für einen Vortrag in Tübingen. Er kam ganz alleine mit der Bahn von Paris. Andy Guarnini, Austauschstudent aus Aix-en-Provence, hatte die Gelegenheit, sich mit Georg Troller, dem 94-Jährigen, über sein Leben, sein Schaffen und die Zukunft des Dokumentarfilms zu unterhalten.
Herr Troller, Sie haben den Deutsch-Französischen Journalistenpreis im Jahr 2002 gewonnen und Sie leben seit mehr als 60 Jahren in Paris, wo Sie am Anfang Ihrer Karriere Journalist waren. Warum sind Sie nach Paris gezogen?
Einfach weil ich ein Fulbright-Stipendium für die Pariser Sorbonne bekommen habe, ja. Und $75 im Monat, das war damals viel Geld, besonders wenn man es am schwarzen Markt eingetauscht hat. Und davon konnte man sehr gut leben und das über 2 Jahre hinweg gab mir eine Verwurzelung in Paris, sodass ich nachher genug wusste über Paris, um als Journalist arbeiten zu können.
Sie haben das Drehbuch des Filmes Welcome in Vienna so vorhin und zurück geschrieben, aber man merkt schnell, dass die Geschichte der Helden in Filmen ihrer Geschichte gleicht. Ist der Film total autobiografisch?
Die Filmtrilogie ist zum Großteil autobiografisch, das heißt, sie beruht auf meinen eigenen Erfahrungen. Das Ganze begann als eine Idee, ich glaube, des Regisseurs Axel Corti, österreichischer Regisseur, die Emigration, also den Anschluss Österreichs und dann die Emigration betreffend. Und dann bekam der Sender die Idee, wir könnten doch auch die Rückkehr der Emigranten nach Europa bringen. Und dann hatte ich die Idee, dann bringen wir doch auch gleich einen Mittelteil, wie es in der Emigration in Amerika ausgeschaut hat. Und daraus wurden dann diese 3 Teile.
Und was wollten Sie zeigen, als Sie diese Entscheidung getroffen haben, eine Drehbuch über diesen Teil Ihres Lebens zu schreiben?
Naja, ich hatte die Emigration mit 16 Jahren, also aus seinem eigenen Heimatland verstoßen zu werden, war natürlich ein ungeheurer Schock für diesen Jungen, der irgendwie verkraftet werden musste. Und nun war diese Film autobiografische Filmtrilogie für mich die Möglichkeit eines Coming Out. Ich habe mich damit zum ersten Mal geoutet als Emigrant. Ich habe meine Geschichte verheimlicht gehabt, weil sich auch niemand dafür interessierte in Deutschland. Ja? Die wollten ja von uns nichts wissen. Und dieser Film gab mir die Möglichkeit, zu mir zu stehen und zu meiner eigenen Geschichte. Und das war dann ein großer Moment für mich.
Sie haben auch bei vielen verschiedenen Dokumentarfilmen mitgearbeitet, über Themen sowie Politik, mit einem Dokumentarfilm über Robert Badinter im Jahr 1984 oder Themen über Kunst, Musik und Literatur, wie ein Dokumentarfilm über Madame Bovary in der Normandie oder Rubinstein. Wie kommen Sie auf solche verschiedenen Themen? Ist das nur zufällig oder gibt es immer eine Gemeinsamkeit?
Naja, ich habe, was mich vor allem zu mir selber kommen ließ, war die Serie Personenbeschreibung, wo ich über 22 Jahre hinweg fürs ZDF, ich weiß nicht, an die 100 oder fast 100 biografische Filme von Bekannten und Unbekannten, von großen und kleinen Menschen gemacht habe. Und was mich dahin trieb, war natürlich zuallererst einmal Neugier auf andere Menschen. Es gab eine Möglichkeit, in allen 5 Kontinenten mit Leuten zu drehen. Das andere war natürlich, dass ich aus einer fundamentalen Unsicherheit heraus, die ja bezeichnend ist für Emigranten, also einer Lebensuntüchtigkeit, einer sich selber keine Lebensberechtigung zugestehen, zu Antworten kommen wollte, wie das andere Menschen machen. Wie machen andere Menschen es über ihre Probleme, über ihre Handicaps, über ihre Behinderungen hinwegzukommen und vollgültige Leben zu führen. Und ich habe ja sehr oft in meinen Filmen Leute, die auf diese oder jene Art behindert waren, gezeigt, auch wenn sie nicht alle Krüppel waren. Aber Menschen, die eine Problematik in ihrem Leben hatten und wenn sie sie nicht deutlich zur Schau stellten, so habe ich sie letztlich aus ihnen herausgeholt, weil es das war, was mich interessiert hat. Wie werden sie fertig mit ihrer eigenen Problematik?
Und was machen Ihrer Meinung nach Journalisten heute bei einem Interview oft falsch?
Naja, sehr viele machen es richtig. Ich werde ja auch selbst oft interviewt, ja. Und der Hauptanreiz für mich eines Interviews war, von dem anderen herauszufinden, wie der lebt, wie der wirklich ist, wie der fühlt, was in dem vorgeht. Was sind die Dinge, die mich mit ihm verbinden, die wir gemeinsam haben? Wo sind die Gefühle, die auch ich kenne? Darauf habe ich hingesteuert und darauf kamen nicht immer. Habe mich häufig blamiert. Manchmal hat es nicht geklappt, aus dem oder jenem Grund. Aber häufig hat es geklappt und ich kam dahin, wo die richtigen Gefühle sind bei den anderen Leuten. Dass ich selber, wenn man mich interviewt, häufig auf Dinge angesprochen werde, die außerhalb meiner selbst liegen, die mit mir eigentlich nichts zu tun haben, ja, weil der Interviewer eigentlich keine Ahnung hat, was in mir vorgeht.
Und wie sieht die Zukunft des Dokumentarfilms aus?
Ich habe hier in dieser Mappe, aber ich werde es nicht herausholen, mindestens 6 Artikel, die in amerikanischen Zeitschriften über die Zukunft des Dokumentarfilms. Sie alle sind der Meinung, dass die Grenzen zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm verschwinden werden. Dass der Dokumentarfilm sich in Richtung Spielfilm hin bewegen wird, ohne dabei an Authentizität zu verlieren. Und diese Hinwendung zum Spielerischen des Spielfilms, die habe ich schon über Jahrzehnte hinweg selber herausgespürt und praktiziert in meinen Filmen. Es geht nicht mehr darum, noch einmal Leben abzuklatschen und zu zeigen, abzufilmen, ja, und zu zeigen, so ist es, sondern der Dokumentarfilm muss in eine andere Richtung zusteuern. Und ich glaube, diese Richtung wird sehr stark eine Verwandtschaft mit dem Spielfilm sein, der sich seinerseits auch verändert und möglicherweise in Richtung des Dokumentarischen. Ja?
Danke an Andy Guarnini für seinen Beitrag über den 94-jährigen Dokumentarfilmer Georg Troller.
Mikro Europa.
More than Eurovision.
Bevor wir in die zweite Hälfte unserer heutigen Sendung über das Thema Alter starten, habe ich für Sie einen ganz besonderen Song. Einen Song über das Leben, die Treue und in gewisser Weise auch das Erwachsenwerden. Für euch heute der berühmte Man in Black, Johnny Cash mit I Walk the Line.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. I
sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Ein Phänomen, das sich über die letzten Jahrzehnte entwickelte. Plötzlich spielt die Oma am Handy Candy Crush. Opa macht mit seinem Smartphone Fotos und alle haben sie WhatsApp. Woher kommt das denn auf einmal, fragt man sich. Das passiert, wenn die ältere Generation auf Medienentdeckungstour geht. Henning Schmitter berichtet aus Sicht heutiger Senioren über die Vorteile, Risiken und neue Möglichkeiten der modernen Medien.
Ute Schüler setzt sich noch aktiv mit dem Internet auseinander und schreibt fast täglich E-Mails. Wie kam sie dazu?
Ich habe den Computer geschenkt bekommen, war erst gar nicht begeistert. Aber jetzt mit dem Laptop, den meine Enkel mir sehr einfach eingerichtet haben.
Ganz wichtig ist ihr die Teilhabe an aktuellen Entwicklungen, auch wenn sich dadurch ihre Lebensumstände sogar gravierend verändern.
Ganz entscheidend hat sich das Leben geändert. Man bekommt kaum noch einen privaten Brief. Und in dem Moment, wenn man nicht mehr korrespondiert, egal in welcher Weise, ist man weg vom Fenster, auch als alter Mensch.
Und weg vom Fenster sein, das wollte sie nicht. Und somit hält sie den Kontakt zu den Enkeln einfacher und schneller als in ihrer internetlosen Zeit.
Vorteile haben sich ergeben. Eine E-Mail ist ja schneller geschrieben als ein Brief per Hand oder früher per Schreibmaschine. Und wenn man einen Enkel hat, der im Moment auf Afrika-Tour ist mit der Bundeswehr und man kann so alle 8 Tage mit dem mailen, dann bleibt man in Kontakt.
Doch nicht nur Mails schreibt sie am Computer, auch andere Dinge erledigt sie online.
Zum Beispiel in Bezug auf Reisen, die wir des Öfteren unternehmen, kann ich mich im Vorfeld informieren. Ich kann mir Bahn, Bus, Flugverbindungen raussuchen. Ich kann mich über klimatische Verhältnisse informieren. Ich kann praktisch Urlaube vorbereiten, alles per Internet.
Aber auch die Risiken des Internets sieht Ute Schüler durchaus realistisch, auch wenn sie sich selbst nicht direkt als Betroffene sieht.
Weil ich ja nur privat mitarbeite, aber wie man hier in der Presse liest und auch immer wieder hört, gibt es die Viren auf dem Internet. Das können Hacker und so weiter tätig sein. Ich sehe da eine ganz große Gefahr. Auch pornografische Seiten oder irgendwelche Geldforderungen, die da gestellt werden. Viele Frauen vor allen Dingen fallen darauf rein.
Empfindet sich Ute Schüler als Ausnahme in ihrer Generation oder ist der Umgang mit dem Internet in ihrem Bekanntenkreis normal?
In meinem Bekanntenkreis sieht es gar nicht gut aus. Die meisten interessieren sich nicht dafür. Das kommt eben auch darauf an, ob man jemanden hat, mit dem man dann auch korrespondieren kann und sich darüber unterhalten kann. Aber wenn, dann haben das in unserem Bekanntenkreis meist die Männer und das aus geschäftlichen Gründen.
Bleibt es also auch in dieser Beziehung bei dem alten Rollenbild? Ute Schüler kennt es nicht anders.
Wir sind das ja gewohnt in unseren Jahrgängen, dass das früher alles Männer gemacht haben. Und so ist das auch im Zeitalter der Computer geblieben. Und die Frauen brauchen das nicht, die Männer machen das alles für sie. Die rufen Wetterbericht ab, die Börsendaten ab. Was braucht da eine Frau eigentlich noch?
Also was war die Motivation für sie, sich mit dieser Technik auseinanderzusetzen? Manchmal sind es ganz kleine Dinge.
Ganz ehrlich gesagt, als meine Putzfrau kam und gesagt hat, dass sie jetzt WhatsApp hat, da habe ich gedacht, jetzt musst du auch ran.
Henning Schmitter über die neue Generation der Computersenioren. Jetzt habe ich die Möglichkeit, zu einem schon etwas älteren Stück Musikgeschichte überzuleiten. In den 60er Jahren war sie ganz groß. Und statt Schokolade will sie lieber einen Mann. Ihr hört Trude Herr mit »Morgens bin ich immer müde«.
der Wecker morgens rasselt und der Tag nimmt seinen Lauf, ist die Stimmung mir vermasselt, denn ich steh so ungern auf. Doch wenn tausend Lichter glühen, bin ich jede Nacht ganz groß. Und wenn dann noch Musik erklingt, dann geht es los. Ich bin morgens immer müde, aber abends bin ich wach. Morgens bin ich so solide, doch am Abend werd ich schwach. In der Bar zum flotten Penner bin ich außer Rand und Band. Und ich tanze ein Dutzend Männer ohne Mühe an die Wand. Cha-Cha, Swing und Boogie-Woogie tanze ich ohne Unterlass. Und dann ruft gleich der ganze Saal, die ist ein Pass. Ich bin morgens immer müde, wach. Morgens bin ich so solide, doch am Abend werd ich schwach, so schwach, so schwach.
Trude Herr mit Morgens bin ich immer müde. Nach diesem kurzen Abstecher in die 60er Jahre haben wir natürlich passend zum Thema auch noch ein älteres Stück Musikkultur. Wieder wird das Lied gesungen von einer starken Frauenpersönlichkeit, dieses Mal aus den 30er Jahren. Weiter geht es mit unserer Reise in die Vergangenheit mit Marlene Dietrich und Awake in a Dream.
What is this tender sensation, this magical thrill that I feel? Although I seem to be in a dream, I know this moment is real. You're here and I'm here with your heart and my heart awake in the dream of romance and delight. Can it be that tonight is the night? You're here and I'm here with your lips and my lips awake in the dream and the stars looking down from above seem to sing you're in love. Now I'll walk with wings on my feet. Now I'll feel that bitter is sweet. All the eyes may have charms, but my heaven will be in your arms. You're here and I'm here with your heart and my heart awake in the dream of romance and delight. Can it be that tonight is the night?
Das Alter. Für jeden ist das Altern ein anderer Prozess im Leben. Menschen verändern sich mit dem Alter und hierbei spreche ich nicht nur von Senioren. Über das ganze Leben hinweg verändert sich der Mensch. Vom Kind zum Jugendlichen, vom Jugendlichen zum Erwachsenen, vom Erwachsenen zum Greis. Dabei hören wir nie auf, immer mehr über uns selbst zu lernen. Und manchmal merkt man doch erst zum Schluss, was all die Fehler, die man im Leben gemacht hat und jede Entscheidung, die man getroffen hat, eigentlich wert sind. Ich hatte die Möglichkeit, einen ganz anderen Einblick zu bekommen in dieses Thema. Das Altern aus der Sicht eines prominenten Tübingers. Die Rede ist von dem Bestsellerautor Peter Prange. Erst mit 43 Jahren begann Peter Prange mit dem Schreiben von Büchern. Kürzlich feierte er seinen 60. Geburtstag und ist heute weltweit gefeierter Bestsellerautor. Ich treffe den Schriftsteller in seinem Einfamilienhaus in Tübingen, denn ich möchte wissen, Wie ist das mit dem Älterwerden für eine Person in der Öffentlichkeit? Doch Peter Prang überrascht mich mit seiner offenen Art und seinen ehrlichen Antworten.
Ich hasse runde Geburtstage und empfinde die nicht als Bereicherung in meinem Leben. Deshalb habe ich es vorgezogen, lieber in Urlaub zu gehen, um diesen fürchterlichen Tag zu vergessen. Und Freunde, die mit dem Anliegen kamen, ich soll doch jetzt eine Party machen, habe ich nur gesagt, von Beileidsbekundungen auf dem Wege zum Grabe bitten wir Abstand zu nehmen.
Der Schriftsteller betrachtet das Leben ganz realistisch. Über die Jahre weiß Peter Prange genau, auf was es im Leben ankommt.
Wenn wir mal ganz nüchtern das Leben betrachten, ist die Preis-Leistungs-Verhältnis des Lebens ist ein schlechtes. Insofern ist es auch gut, wenn es irgendwann mal vorbeigeht. Das Gute am Sterben ist vor allem aber auch, dass alles andere im Leben vollkommen wertlos wäre, wenn wir nicht am Ende sterben müssten. Und wahrscheinlich wird es bei mir so wie bei den meisten Menschen sein, je näher der Tod kommt, umso mehr werde ich das Leben zu schätzen wissen. Und da ich ja jetzt schon langsam in die Nähe robbe, fange ich langsam an, das Leben zu lieben.
Natürlich hat er auch für die heutige Jugend einen Tipp, wie man sich am besten auf den Herbst des Lebens vorbereitet.
Fernsehgucken, Bier trinken, labern, keinen Sport machen oder es ist im Wesentlichen auch ganz gerne essen.
Als ich nachfrage, wie das denn nun ist mit dem Älterwerden, wird Peter Prange nachdenklich.
Ich war ein ziemlich optimistischer Mensch. Das hat nachgelassen, je älter ich wurde. Von Ludwig Marcuse gibt es ein schönes Buch, das heißt Pessimismus als Zeichen der Reife. Dem kann ich mich nur anschließen. Also so ein Pessimismus, der sagt, ja, so ist es nun mal. Die Tauben fliegen, ja, wenn sie hochfliegen, dann so unerreichbar hoch, dass man nicht drankommt. Jeder kocht nur mit Wasser, das sind alles so. Das ist vielleicht doch eine Enttäuschung im Leben gewesen, dass die sogenannten Binsenweisheiten, über die ich mich als junger Mensch nur naserümpfend habe äußern können, dass die sich verfluchterweise als wahr erweisen. Also das Richtige liegt in der Mitte, wer hoch steigt, muss tief fallen. Also all diesen Scheiß, den Eltern einem erzählen, das ist leider wirklich so.
Der Autor erklärt, dass er schon all seine Projekte der nächsten Jahre geplant hat. Auch das letzte.
Ich weiß schon, bei welchem Buch, beziehungsweise bei der Fahnenkorrektur, welchem Buch ich gerne sterben würde. Das war eigentlich ganz schön als Autor.
Abschließend hat der Bestseller-Autor einen guten Rat an die Jugend von heute und auch an sein 20-jähriges Selbst.
Wenn ich einen Tipp geben kann, dann eigentlich nur Dinge zu tun, die man mit heißem Herzen tut.
Mit diesem schönen Schlusswort von Peter Prange leite ich direkt über zu einem Lied ganz nach der Philosophie des Schriftstellers. So ist es nun mal. Ist doch eigentlich alles schön im Leben. Über die Anstrengungen im Leben und darüber, wie schön es doch sein könnte. Ich wünsche viel Vergnügen mit Sam Cooke und What a Wonderful World.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too.
Leider geht es schon langsam zu Ende mit unserer heutigen Sendung von Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Nicht jedoch, bevor wir noch einen guten Rat zum Thema Altern gefunden haben. Deshalb haben wir Radio Mikro Europa Reporter Ulrich Hägele losgeschickt, um eine wahre Expertenmeinung einzuholen. Und wer könnte uns einen besseren Ratschlag geben als die 110-jährige Hertha Oeser? Reporter Ulrich Hägele hat die Pfullingerin besucht und sie hatte in der Tat einen richtigen Expertentipp für ihn.
Wenn Sie jetzt einen Rat geben könntet, was kann man machen, um so alt zu werden?
Äpfelessen. Äpfelessen, bestimmt. Ich habe sehr viel Äpfel gegessen. Und einmal haben sie mir geschrieben, da war es ein Pfalzgrafenweg, habe ich aufgelesen, da hatte ich noch keine selber. Das sind Muschäpfel, die kann man heute essen. Aber ich habe sie doch genommen, was auf dem Weg lag, damit ich sie bloß kriegen kann.
Also das heißt, Sie haben viel Obst gegessen?
Ja, sehr viel.
Und was kann man sonst noch machen? Haben Sie Sport gemacht?
Sport? Ich habe lang Yoga gemacht. Lang, bis 100 vielleicht. Doch bis 100. Da war ich ja noch in Teneriffa und da schwimmen. Mein 100. Geburtstag, ja.
Also das heißt, Yoga ist für Sie schon
ein Mittel? Stimmt, das ist ein Begriff. Also Yoga ist gut. Selbst wenn man älter ist, ist gut Yoga. Und wenn man bloß Beinübungen macht oder so, irgendetwas. Also ist immer gut. Und Obst essen. Und wenn Sie keine Äpfel mehr kauen können, dann machen Sie Kompott. Das ist auch gut.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Hertha Oeser für Ihren wunderbaren Ratschlag und essen heute gerne einen Apfel mehr. Nun haben wir für euch unsere älteste Liedauswahl der heutigen Sendung, quasi aus der Jugendzeit von Hertha Oeser. Der Titel stammt von Paul Goodwin und wurde zur Zeit der Goldenen Zwanziger aufgenommen. Betrachtet man den Titel des Liedes jedoch genau, wird aus dem heutigen Apfel oder dem Kompott vermutlich doch ein guter Most. Paul Goodwin mit »Erst trinkt mit mir ein bisschen Alkohol« aus dem Jahre 1928.
Jawohl, mein Schatz, verlange dann alles von mir. Ich schenke dir alles dafür. Erst trink mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz. Sei lieb und lad mich ein. Hab ich erst einen Schwips, so einen ganzen kleinen Schwips, dann sag auch ich nicht nein. Sei lieb und lad mich ein.
hab ich erst einen Schwipp, so einen ganz kleinen Schwipp, dann sag auch ich nicht nein.
Ja, das Alter. Wenn ihr jetzt auch den Wunsch verspürt, die Eltern oder Großeltern zu besuchen, die Großtante zum Kaffee einzuladen oder der lieben Omi ein Smartphone zu schenken, dann geht es euch genau wie mir. Bekanntlich heißt es ja, beuge dich vor grauem Haar. Es ist schon erstaunlich, was die Senioren unserer heutigen Zeit alles leisten. Da lohnt es sich richtig, einfach mal hinzuhören. Das war es leider auch schon wieder für heute von Radio Mikro Europa. An den Reglern saß Pablo Knupfer, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Am Mikrofon Raffaela Kurt. Euch hat die heutige Sendung gefallen? Na dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikroeuropa.de. Natürlich sind wir auch auf Facebook immer aktuell dabei. Einfach mal nach Mikro Europa Tübingen suchen. Wir sehen uns dort.